Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wie man dem Titel bereits entnehmen konnte, sprechen wir heute über die beiden Stoffe Q10 oder genauer gesagt Coenzym Q10 und Astaxanthin. Bei beiden Stoffen handelt es sich um antioxidativ wirkende Stoffe, die diverse Funktionen im Körper erfüllen. Und in einem unserer Produkte namens Colasyn Plus sind diese beiden Stoffe enthalten. Das ist mitunter einer der Gründe, warum wir heute über diese beiden Stoffe sprechen, damit man da ein bisschen mehr darüber weiß, falls man das Produkt supplementieren wollen sollte. Ich würde vorschlagen, Nico, wir starten mit Q10. Was genau ist das überhaupt und was kannst du uns darüber erzählen?
Sehr gerne. Vielleicht eine Sache noch vorab, warum genau die beiden besprochen werden und nicht die anderen. Ursprünglich hatte ich für die Podcast-Folge ja schon vorbereitet, dass...
Die anderen, die auch in dem Produkt enthalten sind, meinst du, weil Colasyn Plus ja aus noch mehr Stoffen besteht?
Genau. Wir haben da ja Lycopin noch drin, wir haben MSM drin, wir haben Phytoceramide drin und weitere Stoffe. Und ich dachte, es würde Sinn machen, weil das so eine sehr heterogene Stoffgruppe ist, die alle in dieser Podcast-Folge zu besprechen. Hab dann aber gemerkt bei der Vorbereitung, dass es nicht wirklich möglich ist, glaube ich, in der Stunde über mehr als diese zwei zu sprechen. Und ich fand die zwei aber passend, habe deswegen auch die ausgewählt, weil eben eine Sache beide gemeinsam haben, nämlich sie wirken als Antioxidant, was nicht bei allen anderen Stoffen von Colasyn Plus der Fall ist. Und was ich auch schon damals in der ersten Recherche gesehen habe, was sich aber jetzt in einer noch tieferen Recherche als Vorbereitung für die Podcast-Episode gezeigt hat, ist, und das würde ich vorschlagen, ist der Grund, warum wir auf Dauer dann auch vielleicht die Stoffe aus dem Colasyn Plus eher als Mononährstoffe oder vielleicht nur in gewissen Kombinationen bei Watson anbieten sollten oder du es anbieten solltest, weil vor allem Stoffe wie Q10, die ja auch recht teuer sind, primär eigentlich neben ihrer indirekt wirksamen Rolle im Kollagenmetabolismus eigentlich vor allem auf anderen Ebenen, vor allem im Herz-Kreislauf-System wirksam sind und da zum Beispiel auch schon seit den 70er Jahren in Japan als Zusatz zu einer medikamentösen Therapie bei Herzinsuffizienz zugelassen sind. Sprich, ich glaube, wenn man jetzt nur in der Kategorie Colasyn Plus, also als Kollagensynthese fördernde Stoffe, diese Produkte klassifiziert, dann wird, glaube ich, nicht so ganz deutlich, was für ein darüber hinausgehendes Potenzial diese Stoffe eigentlich noch haben. Ich habe es halt damals alles in den Colasyn Plus reingepackt, weil ich die Idee auch super fand, dass man all diese Stoffe in einem Kombiprodukt hat. Es führte aber halt auch dazu, dass das Produkt sehr teuer wurde, also mit großem Abstand das teuerste Watson-Produkt. Und es nimmt natürlich auch ein bisschen die Flexibilität, vielleicht das eine und das andere etwas höher oder niedriger zu dosieren, weil man eben natürlich nur eine Kombidosierung hat und man durchaus einige dieser Stoffe je nach Gegebenheit auch vielleicht unterschiedlich dosieren möchte. Aber nichtsdestotrotz bin ich froh, dass es Colasyn Plus gibt als Produkt. Aber für alle, die das Produkt möchten, würde ich mal raten, dass man vielleicht die Charge sich ein bisschen an Vorrat ansammelt, weil wir haben im Vorgang ja schon kurz gesprochen, wenn die Charge weg ist, wäre das die letzte oder ist schon eine weitere in Vorproduktion?
Es ist, glaube ich, noch nichts weiter bestellt. Also wir haben jetzt früh genug darüber gesprochen, da direkt nach der Charge die Anpassung zu machen. Genau, weil, wie du schon gesagt hast, Colasyn Plus ist ja per se mal ein Produkt, das wir als Optimierungsprodukt für die Haut, Haare und Nägel etc. Gesundheit angedacht haben. Sprich, all die enthaltenen Stoffe tragen hierzu potenziell zu einer Verbesserung bei. Aber wie du schon gesagt hast, erfüllen sie ja auch noch viele andere Effekte im Körper.
Genau. Und ich meine, man sieht am absoluten Preis, korrigiere mich, ich glaube, das Colasyn Plus kostet 69 Euro, ist das korrekt?
Genau, ja.
Genau, man sieht darin schon, okay, da sind wirklich teure enthaltene Rohstoffe drin, aber wenn man, und ihr habt das auch mal für eine Story hochgerechnet, guckt und wenn man vor allem über unterschiedliche Marken hinweg, dass man dann sagt, so hey, du hast jetzt alle Beispiele nur von der teuersten Marke genommen, sondern wirklich über unterschiedliche gängige Marken hinweg guckt, was denn die einzelnen Produkte als Monopräparate kosten würden, dann komme ich da rechnerisch auf 124 und noch ein bisschen was. Also obwohl Colasyn Plus ein absolut gesehen teures Produkt ist, ist es in sich gesehen trotzdem noch ziemlich preiswert, weil es als Kombiprodukt natürlich trotzdem die Möglichkeit hat, ein bisschen günstiger zu sein und muss man sagen, weil es auch selbst im Einkauf schon so teuer war, ist ja hier auch deine Marge wirklich verschwindend gering, damit es absolut trotzdem noch halbwegs leistbar ist. Aber ja, ich denke trotzdem, dass am Ende des Tages die Monopräparate, glaube ich, für die meisten ein bisschen besser sein können. Natürlich, wenn jetzt alles super finde und alles nehmen möchte, wird es dann als Monopräparat natürlich auch bei Watson etwas teurer werden. Gehe sehr davon aus, weil ja viel mehr Produktionsaufwand drin ist. Aber dafür kann man eben gewisse Stoffe nehmen, manche auch nicht. Man kann auch ein bisschen flexibler die einzelnen Stoffe dosieren. Darüber sprechen wir ja auch heute noch, welche Dosierungen und vor allem welche Dosierungsranges, also welche Dosierungsgrößen oder welche Bandbreiten man da vielleicht haben möchte in Abhängigkeit der Umstände. Und daher, genau, finde ich es cool, dass wir jetzt drüber sprechen, damit niemand verwirrt ist, wenn es zukünftig dann kein Colasyn Plus mehr gibt. Wir haben ja auch vor, Medico Plus auslaufen zu lassen, aber auch das ist eine andere Geschichte, darüber sprechen wir dann vielleicht nochmal. Aber das, was man schon mal gehört hat, also diese ganze Plus-Reihe wird dann anders strukturiert. Aber wir sagen jetzt zum Q10, oder? Und zu deiner eigentlichen Frage.
Sehr gerne, vielleicht ein Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, weil du ihn gerade angesprochen hast und er mir auch immer wieder unterkommt, weil du gerade von dem Zufuhrbereich gesprochen hast. Mich erreichen immer wieder Nachrichten von Leuten, die fragen, hey, was ist denn jetzt die perfekte Zufuhr? Und die wollen das dann gefühlt auf den Mikrogramm genau wissen. Und das ist etwas, was man ehrlicherweise so halt nicht so pauschal beantworten kann, weil meistens hat man eben einen Zufuhrbereich, in dem man sich bewegen sollte. Und ja, das war mir nur wichtig, dass ich das wiederhole und betone, damit man sich da nicht so den Stress macht, wenn man mal bei irgendeinem Stoff 5 Milligramm mehr oder weniger bekommt. In der Regel ist das meistens fein. Also es gibt da eben Bereiche, in denen man sich bewegen kann, ohne dass man mit irgendwelchen abträglichen Effekten rechnen muss.
Genau, und das ist auch wirklich einfach schlichtweg nicht möglich, für irgendeinen Stoff eine ganz genaue, quasi optimale Zufuhr auf Dauer festzulegen, weil dafür sind viel zu viele Mechanismen auf täglicher Basis im Gange. Und nachdem Nährstoffe sich sehr oft auch gegenseitig bedingen, ein bisschen höhere Zufuhr vom einen teilweise auch Einflüsse auf das andere hat, oder wir auch bei vielen einfach gar nicht genau wissen, wie hoch der tatsächliche Bedarf insgesamt ist und schon gar nicht natürlich auf ein Individuum runtergebrochen. Aber das ist ja das Schöne, da können wir den Körper dann ein bisschen seine Arbeit machen lassen, weil er die Absorption von Stoffen anhand des Bedarfs bzw. des Status ein Stück weit steuert. Natürlich sehr starke Über- oder sehr starke Unterversorgung kann er dann nicht mehr kompensieren. Aber hier ist eben der große Vorteil, solange wir in physiologischen Dosen bleiben, können wir gewisse Aufgabe dem Körper auch zukommen lassen, dann in die Feinjustierung zu gehen.
Genau. Wunderbar. Ja, du wolltest da vorher schon mit Q10 starten. Mach das jetzt gerne. Hast du vielleicht was Historisches? Oft hast du ja einen historischen Hintergrund für uns.
Genau. Wann immer es in Bezug auf einen Stoff in die Recherche geht bei mir, interessiert mich natürlich ein bisschen der historische Kontext. Wer hat den zum ersten Mal entdeckt? Wer hat ihn isoliert? Wer hat die Struktur aufgeklärt? Und welche Leute sind da Pioniere in dem Bereich? Und das finde ich einfach primär sehr spannend. Das ist jetzt, glaube ich, keine Info, die für die meisten Leute sehr interessant ist. Aber in diesem Fall war es ein Amerikaner. Sehr oft sind es übrigens auch deutsche oder österreichische Chemiker, die Nährstoffe entdeckt oder isoliert haben. Also Deutschland, Österreich war da durchaus sehr weit vorne mit dabei. Aber beim Q10 war es ein amerikanischer Chemiker im Jahr 1957 namens Frederick Crane. Mittlerweile leider schon verstorben. Das heißt, wir können jetzt nichts mehr über das Thema fragen, aber sicherlich einer der führenden Experten, der auch sehr viel zum Thema Q10 publiziert hat. Und isoliert wurde es aus den Mitochondrien, also den Kraftwerken der Zellen, über die wir auch später noch sprechen werden, aus dem Rinderherz. Aus dem Rinderherz deswegen, weil das Herz das Organ ist, die Struktur ist mit der höchsten Dichte an Q10, wie wir heute wissen. Und daher werden wir öfter über die Herzgesundheit und Q10 auch sprechen. Und Q10 weist eine Besonderheit auf, die wir beispielsweise auch bei Cholin schon besprochen haben, weil beide, ebenso wie Inositol und weitere Stoffe, als sogenanntes Vitaminoid bezeichnet werden, also als vitaminähnlicher Stoff, weil der menschliche Körper durchaus eine Eigensynthesekapazität für Q10, für Inositol, für Cholin und weitere hat. Die Thematik ist aber, dass diese Eigensynthesekapazität bei manchen Menschen aufgrund von genetischen Faktoren sehr stark eingeschränkt sein kann, bei manchen Menschen aufgrund von Primärerkrankungen oder Medikamenteneinnahme ebenfalls stark eingeschränkt sein kann und auch bei einigen Menschen vor allem in Phasen des erhöhten Bedarfs auch nicht ausreichend sein kann, um eine Optimalversorgung zu garantieren. Und daher gibt es bei manchen Nährstoffen wie Cholin sehr, sehr klare Daten, sehr viel Forschung, dass es hier wirklich eine externe Zufuhr geben sollte. Bei anderen Stoffen wie Q10, das wir heute besprechen, ist es, soweit ich die Literatur bis jetzt verstehe, eher so, dass man sagt, ab der Lebenshälfte, wenn die Q10-Synthese sinkt, von einer externen Zufuhr sehr profitiert und aber durchaus auch in manchen Fällen schon früher davon profitiert. Und daher ist es eben eine vitaminähnliche Substanz, nicht als klassisches Vitamin klassifiziert, aber trotzdem, und das muss man eben verstehen, eine sehr wichtige Substanz. Also nur weil etwas kein klassischer essentieller Nährstoff ist, heißt es nicht, und den Fehler begehen viele Menschen, dass man sich gar nicht damit beschäftigen muss. Und mit Q10, und das wurde mir jetzt auch durch die Recherche noch einmal mehr bewusst, lohnt es sich wirklich, sich zu beschäftigen. Wie wichtig Q10 ist, leitet sich auch schon mal anhand seines Namens ab. Also es gibt ja zwei Formen von
Q10. Darf ich dich an der Stelle kurz unterbrechen? Vielleicht noch kurz mal zusammengefasst, um auch einen kleinen Luftholer für die Leute zu haben. Also Q10 wurde 1957 von einem amerikanischen Chemiker entdeckt. Isoliert das erste Mal aus dem Rinderherz. Im Herz, also das ist auch das Organ, wo am meisten Q10 vorhanden ist. Jetzt nicht nur beim Rind, sondern auch beim Menschen, oder?
Korrekt.
Entsprechend wichtig ist der Einfluss von diesem Vitaminoid auf die Herzgesundheit. Und besonders Personen ab Beginn der zweiten Lebenshälfte profitieren mehr, weil die Eigensynthese dann tendenziell abnimmt von einer externen Zufuhr, verglichen jetzt mit Personen in der ersten Lebenshälfte. Kann man das so sagen?
Jawohl. Und wenn ich von externer Zufuhr spreche, heißt das auch nicht automatisch, dass jeder das supplementieren muss. Q10 als Vitaminoid steckt in vielen Lebensmitteln, vor allem halt in tierischen Lebensmitteln, weil es vom Organismus selber synthetisiert wird und entsprechend sind tierische Produkte, vor allem deren Innereien, also deren Herz, Leber, Niere und weitere, sehr reich an Q10, aber auch Muskelfleisch und auch Fisch kann eine relevante Menge an Q10 liefern. In der Mischkost kommen etwa 60-70% des Q10s über Tierprodukte. Also nur ungefähr so ein Drittel bis ein Viertel kommt über pflanzliche Lebensmittel. Man kann auch...
Können also Pflanzen oder gewisse Pflanzen auch Q10 synthetisieren?
Genau, also Q10 ist nichts, was exklusiv von einem tierischen Organismus synthetisiert werden kann. Aber durchschnittlich sind die Mengen an Q10 über die tierische Nahrung deutlich, deutlich größer und machen vor allem, wenn man auf traditionelle Ernährungsweisen blickt, die also Nose-to-Tail essen, die auch Organe mitessen, liegen die Zufuhrmengen über die tierischen Produkte so viel höher, dass man diese Mengen auf jeden Fall nicht über Pflanzen bekommen kann. Aber eine gewisse Menge, die durchaus auch in der Größenordnung von der aktuellen organfreien Mischkost sein kann, kriegt man schon hin, wenn man den Speiseplan ein bisschen genauer gestaltet und mit Fokus auf Q10 eben ausrichtet. Aber die Mengen, die man eben in Organen findet, die wird man nicht kriegen.
Also gibt es jetzt nicht so die eine Pflanze oder das eine pflanzliche Lebensmittel, wie beispielsweise bei Jod mit Algen oder bei Selen mit Paranüssen, die extrem viel Q10 enthalten kann?
Nein, leider nicht. Also es gibt natürlich manche Pflanzenlebensmittel, die ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Q10 haben, aber nicht jetzt wie im Fall von Algen, wo man mit wenigen Gramm Algenpulver oder im Fall der Paranuss für Selen mit wenigen Paranüssen den Bedarf zur Gänze decken kann. Das gibt's leider nicht.
An der Stelle auch der wichtige Hinweis, dass man bei beiden Lebensmitteln, also sowohl bei Algen als auch bei Paranüssen, auch mit wenigen Gramm eine Überdosierung riskieren kann, weil man nicht so genau weiß, wie viel drinnen ist und auch diese Pflanzen so viel dieser Mineralstoffe akkumulieren können, dass da viel zu viel drinnen sein kann.
Voll. Deswegen bin ich grundsätzlich auch kein Riesenfreund davon, solange diese Lebensmittel nicht besser von den Produzenten kontrolliert sind auf ihren Gehalt an Jod und Selen, die als primäre Quelle für diese Nährstoffe zu verwenden. Wie auch in den beiden YouTube-Videos im Detail erklärt. Genau.
Genau. Die sind schon so lange her, dass ich mir gedacht habe, ich wiederhole es nochmal.
Nee, macht Sinn.
Aber bitte zurück zum Q10.
Gerne. Genau. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Q10, vom Coenzym Q10. Das ist die reduzierte und die oxidierte Variante von Q10. Beide spielen im menschlichen Organismus eine Rolle. Das eine, die reduzierte Version, wird als Ubiquinol bezeichnet. Die oxidierte wird als Ubiquinon bezeichnet. Und beides leitet sich von dem englischen Wort ubiquitous, also allgegenwärtig ab. Und das legt schon nahe, dass es eben sehr häufig im menschlichen Körper vorkommt und dann entsprechend wichtige Rolle in der menschlichen Gesundheit in diversen Stoffwechselprozessen hat. Der menschliche Körper kann, wie schon vorhin kurz gesagt, Q10 auch selber herstellen. Das kann er in der ersten Lebenshälfte durchschnittlich besser als in der zweiten, weil mit dem Alter die Eigensynthesekapazität sinkt. Damit ausreichend Q10 synthetisiert werden kann, sind auch hier wie bei anderen Stoffen gewisse Kofaktoren notwendig. Das heißt, ein Nährstoffmangel an gewissen Vitaminen, einige der B-Vitamingruppe, Vitamin C, aber auch anderen Stoffen wie Alpha-Liponsäure beispielsweise, kann dazu führen, dass die Eigensynthese etwas sinkt. Und insgesamt hat der menschliche Körper je nachdem, wie die genaue Ernährung und die Synthese aussieht und Alter und Größe und weiteres, etwa 500 bis 1500 Milligramm Q10 im Körper gespeichert. Das heißt, das ist so der Status, damit man eine Größenordnung kennt. Und weil manche Studien geben teilweise über 1000 Milligramm Q10. Das mag therapeutisch vielleicht sinnvoll sein, aber das ist keine Dosierung, die ich für die Dauereinnahme empfehle, weil wir sprechen hier eben von einer Dosierung, die in etwa in der Höhe sich bewegt, wie das gesamte Q10 im menschlichen Körper.
Ja, ja. Und ich wollte gerade sagen, also das ist ja ziemlich viel, weil so von den Supplements her sind mir eher Dosierungen von 30 bis 100 Milligramm geläufig. Also das sind eher so die Mengen, die man pro Kapsel je nach Marke etc. bekommt.
Also das sind auch die Mengen, die ich vorschlagen würde, genau. Beziehungsweise nicht nur ich vorschlagen würde, sondern auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit schlägt 2014 in deren Publikation vor, eine Grenze bei 100 Milligramm zu ziehen. Da ist es definitiv sicher, hat definitiv keine langfristigen negativen Nebenwirkungen, sondern ist ein sicherer Stoff, der, wie wir noch besprechen werden, potenziell vorteilhafte Auswirkungen auf den Organismus haben kann. Die meisten Dosierungen, wie du sagst, langfristig bewegen sich im Bereich von 30 bis 100. Unter 30 würde ich nicht gehen, aber zum Beispiel im Collagen Plus sind 50 Milligramm drin. Ich denke, das ist eine sinnvolle Zwischenmenge und im Zweifelsfall könnte man die auch noch verdoppeln auf 100, aber viel mehr würde ich auf Dauer nicht zuführen.
Hm. Wären die Wirkungen, die potenziell positiven Wirkungen, das nächste, was du besprechen möchtest oder kommt da davor noch etwas? Weil falls dem so sein sollte, möchte ich davor noch eine Frage stellen. Mhm. Oder hast du sowieso noch was anderes?
Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber wie du magst, also vielleicht was wichtig ist, damit man auch ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie viel nimmt man denn überhaupt über die Mischkost zu sich und wie viel entsprechend geht vegan lebenden Menschen dann verloren, wenn sie keine auf Q10 optimierte Lebensmittelzusammenstellung haben. Und das sind Mengen im Bereich von 3 bis 5 Milligramm, sowohl in einer dänischen als auch in einer finnischen Studie. Also durchaus sehr überschaubare Mengen, also mit den 50 Milligramm sind wir hier deutlich höher.
Wie also 3 bis 5 Milligramm, die man im Durchschnitt über die Mischkost zuführt.
Über die westliche Mischkost. Und das ist ein wichtiger Beisatz, weil da eben keine Organe gegessen werden und keine Innereien. Und vor allem eben das Herz, aber auch Niere, Leber und weitere Organe sind extrem reich an Q10. Und wenn die verzehrt werden, und das wird in der traditionellen Ernährung ja an vielen Teilen der Welt gemacht, dann sind wir hier beim Vielfachen der Q10-Menge. Und wenn man sich das ausrechnet, der Jakob aus unserem Team hat das auch mal gemacht, man kommt mit pflanzlicher Ernährung, wenn man wirklich sehr Q10 fokussiert arbeitet, durchaus auch auf 9 bis 10 Milligramm. Also man kann pflanzlich mehr bekommen als über die westliche typische Mischkost. Da ist man aber schon durchaus relativ eingeschränkt mit dem Speiseplan. Und natürlich sind das die Werte, die wir aus den Tabellen haben. Und es ist sehr fraglich, ob zum Beispiel die Pflanzenöle, die oft als okay gute Quelle für Q10 genannt werden, bei der jeweiligen Verarbeitung tatsächlich dann die Mengen auch liefern. Aber rein rechnerisch könnte man das hinbekommen. Aber eben die hohen Mengen, wie man es über die Organe bekommt, kriegt man nicht.
Was wären das konkret für Pflanzenöle? Also welche Sorten sozusagen müsste man da nutzen?
In Jakobs seiner Ausarbeitung, beziehungsweise in seinem Speiseplan, den er hier gestaltet hat, hat er Rapsöl drin, das, soweit ich es in der Tabelle erkennen kann, den höchsten Gehalt hier hatte. Aber er hat auch noch Sesamöl drin, das ungefähr die Hälfte vom Rapsöl enthält. Und dann hat er noch, lass mich nachgucken, was dann noch relativ hoch ist, Sesamsamen. Ebenso wie das Sesamöl moderat hoch, also einige der fetthaltigeren pflanzlichen Lebensmittel, gewisse Nüsse, gewisse Ölsaaten und auch deren Öle befinden sich unter den besseren Q10-Lieferanten. Mhm. Sojaprodukte, Edamame, also junge Sojabohne sticht ja auch noch ein bisschen raus. Generell ein sehr nährstoffdichtes Lebensmittel, die vollwertige Sojabohne. Aber die ganzen Obst- und Gemüsesorten, die Vollkorngetreide, andere Hülsenfrüchte abseits von den Sojaprodukten haben keine wirklich hohen Mengen. Das kann man vernachlässigen.
Okay. Sprich, wenn man jetzt aber komplett auf beispielsweise Rapsöl, Sesamöl verzichtet und ehrlicherweise wird man jetzt nicht riesige Mengen an Sesamsamen verzehren, dann wird es wahrscheinlich schwierig, dass man da auf die 9 bis 10 Milligramm bei einer pflanzlichen Ernährung kommt, oder?
Definitiv. Und vor allem natürlich in all diesen rohveganen High-Carb-Low-Fat-Ernährungsweisen, 80-10-10-Ernährungsplänen, da kommt man absolut nicht auf diese Mengen. Und daher ist es auch nicht überraschend, dass in der zumindest mir einzig bekannten vergleichenden Studie zwischen den Q10-Plasmawerten von Vegetariern und Veganern im Vergleich zu Mischköstlern, die jetzt ja nicht extrem Q10-reich essen, weil sie eben keine Innereien gegessen haben, aber durchschnittlich westlich mischköstlich, man trotzdem signifikante Unterschiede in den Plasmawerten zwischen den Vegetariern und Veganern als eine Gruppe im Vergleich zu den Mischköstlern gesehen hat. Und ja, wenn du möchtest, im Prinzip, ich habe ja schon kurz am Anfang gesagt, dass es zwei wichtige Aufgaben gibt von Q10. Eine ist die antioxidative Wirkung, auch der Grund, warum wir es gemeinsam besprechen. Ja, bitte?
Mhm. Genau, kurz bevor du eben bitte zu den Wirkweisen wechselst, von mir noch die Frage von vorhin, die mir da gekommen ist, die ich nicht direkt gestellt habe. Du hast ja die zwei unterschiedlichen Formen erwähnt, das reduzierte war das, glaube ich, also das reduzierte Q10 und das oxidierte. Hast du dazu vielleicht noch ein bisschen mehr? Ich persönlich habe mich beispielsweise gefragt, ist das etwas, was der Körper selber sozusagen von der einen Form in die andere tauschen, unter Anführungszeichen, kann, also synthetisieren kann? Also worauf müsste ich jetzt hier bei einer Zufuhr achten? Will ich eher das eine supplementieren, wenn ich es supplementieren möchte, oder das andere? Was davon wäre besser?
Gerne. Also möchte ich eine Mischung? Ja, also ich habe im Rahmen der Studienbesprechung und der Frage, warum manche Studien Effekte zeigen, manche wiederum nicht, hätte eh darüber gesprochen, wir können das auch gerne vorziehen, wenn du möchtest. Letztendlich hast du es richtig wiederholt, es gibt die reduzierte Form von Q10, das ist das Ubiquinol, und es gibt die oxidierte Form, das ist das Ubiquinon. Und bis 2006 konnte man sich gar nicht entscheiden, wenn man Nahrungsergänzungsmittel nehmen wollte, denn da gab es nur Ubiquinon. Erst seit 2006 gibt es Ubiquinol von Kaneka, wie es auch im Colasym Plus drin ist. Und grundsätzlich ist es so, dass die Bioverfügbarkeit vom Ubiquinol über die Nahrungsergänzung deutlich höher ist als jene vom Ubiquinon. Man sollte beide Nahrungsergänzungsmittel mit einer Fettquelle gemeinsam verzehren, das erhöht die Bioverfügbarkeit. Und einer von mehreren Aspekten, warum in manchen Studien eine positive Wirkung von Q10 gezeigt wurde, in manchen anderen nicht, ist unter anderem nach meinem Verständnis, dass in einigen Studien Ubiquinon verwendet wurde und in einigen anderen Ubiquinol, und die Wirksamkeit unter anderem aufgrund der Bioverfügbarkeit vom Ubiquinol höher ist. Nun ist es so, dass selbst Kaneka als Produzent von Ubiquinol aber fairerweise auf deren Webseite schreibt, dass es den größten Unterschied ab der zweiten Lebenshälfte macht. Denn unter anderem auch diese endogene Umwandlung von Ubiquinon zu Ubiquinol, die also stattfindet im Organismus, findet hier auch ein Wechsel statt. Die ist ebenfalls altersbedingt reduziert, und daher wird Menschen, ich glaube auf der Kaneka-Webseite sprechen sie ab dem 40. Lebensjahr, expliziter dazu geraten, Ubiquinol zu nehmen. Bei den Jüngeren mögen beide Varianten wirksam sein und funktionell, aber auch hier, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, würde ich, und deswegen ist es auch im Watson-Colasym Plus drin, zum Ubiquinol raten.
Okay.
Genau. Wenn man schon darüber spricht,
zum reduzierten.
Q10. Zum reduzierten.
Genau. Korrekt. Und zwar zur Gänze, also nicht zu einer Mischung, sondern reines.
Das wäre die sichere Bank. Ich meine, das Ubiquinol ist schon deutlich teurer als das Ubiquinon, und daher ist es natürlich auch eine Frage des Budgets. Was kann bzw. will man sich leisten? Aber wenn das jetzt nicht der limitierende Faktor ist, würde ich sagen, auf Nummer sicher und das Ubiquinol einnehmen.
Okay.
Genau. Und natürlich, wie auch bei anderen Stoffen, würde ich halt den Markenrohstoff wählen, das Kaneka-Ubiquinol, weil damit wurden auch die Studien gemacht und da wissen wir, dass eine Wirksamkeit vorhanden ist.
Dann lass gerne über die Wirkungsweisen, mit denen du davor schon starten wolltest, sprechen. Du meintest ja, glaube ich, es gibt primär zwei Hauptwirkungsweisen beim Q10, oder?
Genau, es gibt weitere, aber zwei sind so wichtig, dass ich finde, dass wir sie in der Tiefe jetzt ein bisschen besprechen sollten. Und die eine ist eben die Wirkung als Antioxidans. Und deswegen besprechen wir Astaxanthin und Q10 auch in einer gemeinsamen Folge, weil beide wirken als Antioxidantien. Beim Q10 ist es aber so, dass die eigentlich noch wichtigere Aufgabe die Energieproduktion ist. Also wir haben schon kurz vorhin darüber gesprochen am Anfang, dass Q10 erstmals aus den Mitochondrien des Rinderherzens isoliert wurde. Die Mitochondrien sind quasi, vereinfacht gesagt, die Kraftwerke unserer Zelle, die dafür sorgen, dass die Nahrungsenergie, die wir zuführen, in Energie in Form von ATP, Adenosintriphosphat, umgewandelt werden kann. Und in diesem Prozess ist Q10 beteiligt. Und daher ist einer von mehreren Nebenwirkungen zum Beispiel auch von einer Statintherapie, darüber sprechen wir noch. Statine sind cholesterinsenkende Medikamente, die leider auch, weil aus Vorgängersubstanzen des Cholesterins wird auch Q10 gebildet und durch die Hemmung dieses Syntheseweges wird leider nicht nur das Cholesterin gesenkt, sondern auch das Q10 gesenkt. Und eine der Nebenwirkungen von Leuten, die gewisse Statine zumindest nehmen, ist, dass sie Probleme mit dem Energiemetabolismus haben, relativ leicht außer Atem kommen und eben die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass ihre Q10-Eigensynthese sinkt. Und das wäre zum Beispiel auch eine Gruppe an Menschen, die von einer Q10-Gabe, einer externen, noch mehr profitieren würde, wie es andere Gruppen tun.
Spannend.
Ja, fand ich auch wirklich interessant, weil man nicht nur auch bei den Statinen, auch bei gewissen anderen Medikamentengruppen, gewisse Diabetes-Medikamente wie Metformin, aber auch Beta-Blocker und weiteres scheinen hier einen negativen Effekt zu haben. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bekannt, die diese Medikamente nehmen. Und vor allem natürlich, weil, also gerade bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und das besprechen wir auch später noch, gibt es eine ganze Reihe an positiven Effekten durch eine höhere Zufuhr, durch die Nahrung oder Nahrungsergänzung bei Patienten, die eben Herzerkrankungen haben. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen selber in den Schwanz. Man hat eine bestehende kardiovaskuläre Erkrankung, nimmt vielleicht, um den Cholesterinspiegel in den Griff zu kriegen, Statine. Die wiederum haben aber auf der anderen Seite einen negativen Effekt, dass sie die Q10, die Eigensynthese des Körpers reduzieren und damit eigentlich eine sehr unerwünschte Wirkung für die eigentliche Primärkrankung haben, für die man sie eigentlich nimmt. Und daher ist es wichtig, über solche Wechselwirkungen Bescheid zu wissen.
Unerwünschte Nebenwirkung, genauer gesagt.
Genau.
Sprich, man auf der einen Seite verbessert man den einen Effekt, auf der anderen Seite verschlechtert man aber einen anderen Effekt und beide Effekte wirken aber auf dasselbe und somit hat man zwar eine leichte Verbesserung, aber könnte mehr haben, wenn man den Seiteneffekt kompensiert, indem man in dem Fall beispielsweise Q10 zusätzlich supplementiert.
Genau, also grundsätzlich, gerade bei den Medikamenten, die ja wunderbare Wirkungsweisen haben können, gilt der Grundsatz, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ein Medikament, das keine Nebenwirkung hat, hat meistens auch keine Wirkung. Und daher muss man ein bisschen besser Bescheid wissen, was die potenziellen Nebenwirkungen sein können und vor allem nicht nur den Beipackzettel lesen, wo quasi das Endergebnis der Nebenwirkung beschrieben ist, sondern verstehen, auf welchen biochemischen Ebenen das Medikament eingreift und wirkt und welche potenziell unerwünschten Kaskaden das dann in Gang setzen kann, wie eben an diesem Beispiel plakativ gezeigt, dass Vorgängerstoffe aus der Cholesterinsynthese auch Vorgängerstoffe für die Q10-Synthese sind und man hier eben mit der medikamentösen Reduktion der Cholesterin-Eigensynthese auch die Q10-Eigensynthese reduziert und man hier noch bessere Ergebnisse in Bezug auf den Endpunkt, nämlich erneutes Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen, haben könnte, wenn man zusätzlich Q10 einnimmt, um das zu kompensieren. Genau, und das ist also der eine wichtige Aspekt. Und der zweite ist eben, wie angeschnitten, die antioxidative Wirkung. Was ich hier sehr interessant finde, ist, dass die körpereigene Synthese von Q10 die einzige ist, wie der Körper endogene, fettlösliche Antioxidantien selbst produziert. Das heißt, das ist das einzige endogen synthetisierte, fettlösliche Antioxidanz. Und es wird im Körper transportiert über das LDL, also über Lipoproteine. Und da werden wir auch später noch darüber sprechen, über die Messung, dass der LDL-Cholesterinspiegel im Verhältnis zum Q10-Serumwert steht und man hier teilweise, wenn Menschen Hypercholesterinämie haben, auch einen quasi falsch positiven Q10-Wert bekommen kann, weil man hier durch den sehr hohen Cholesterinspiegel teilweise auch höhere Q10-Spiegel messen kann, das aber wiederum dann in diesen Fällen zumindest keinen Rückschluss auf die Q10-Gewebekonzentration gibt, weil der Blutwert an Q10 deutlich sinken würde, alleine schon durch die Cholesterinreduktion, ohne dass sich an der Q10-Gabe oder Eigensynthese merklich hier was ändern würde. Das heißt, das sollte man im Hinterkopf haben, dass bei gewissen Personen mit Primärkrankungen, wie zum Beispiel Hypercholesterinämie, die Q10-Werte nicht unbedingt aussagekräftig sein müssen und nicht unbedingt einen Rückschluss auf die Gewebekonzentration zulassen. Da müsste man dann eher eine Gewebeprobe nehmen.
Also Hypercholesterinämie, wenn der Cholesterinwert zu hoch ist, also unphysiologisch hoch ist und ich gleichzeitig meine Q10-Werte messen lasse, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Q10-Werte nicht sehr aussagekräftig sind. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, ich bin da auch zu wenig in diesem medizinischen Bereich drin. Es wird von den Publikationen einfach geraten, selbst auch in der breiten Masse, die Cholesterinwerte in ein Verhältnis mit den Q10-Werten zu setzen. Und solange die sich im Normalbereich befinden, werden die auch nicht so einen starken Störfaktor darstellen. Aber es macht durchaus Sinn, eben dieses Verhältnis der beiden Messwerte zueinander zu haben.
Weil du jetzt schon die Blutwerte angesprochen hast, hättest du da später sowieso noch was dazu gesagt, also was jetzt Blutanalysen betrifft, oder sollen wir das jetzt noch kurz mitnehmen?
Können wir gerne machen. Letztendlich, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Informationen gewesen. Neben den Blutproben gibt es eben noch die Gewebebiopsien, die natürlich deutlich invasiver sind, aber etwas aussagekräftiger wären. Das ist aber dann mehr, was in Studien halt gemacht wird. Wenn man zum Arzt geht, dann wird er nur Blutwerte nehmen können. Und bei den Plasmatests ist es eben vor allem bei Personen, die wissen, dass sie einen etwas supraphysiologischen Cholesterinwert haben, wichtig, den Cholesterinwert in das Verhältnis zu setzen. Und die Begründung dafür ist eben, weil das LDL, also das weitestgehend schlechte Low-Density-Lipoprotein, wobei das auch eine sehr vereinfachte Darstellung vom LDL-Cholesterin ist, dieses LDL als Transporter fungiert.
Bitte. Aber macht es generell Sinn, Q10 im Blut zu messen? Also sind die Blutwerte aussagekräftig in Bezug auf die Gehälter im Gewebe? Beziehungsweise wenn man es im Blut messen lässt, sollte man das eher im Vollblut oder in den Erythrozyten oder wo auch immer messen lassen? Gibt es da Unterscheidungen?
Ich würde, und das, wenn man mehr zu den Blutwerten wissen möchte, gerne auch unsere Podcast-Episode zu den Blutwerten sich angucken. Verlinkt das gerne auch in der, in der Bio. Wie nennt ihr das? In den Shownotes beim Podcast, oder?
Ja, ich glaube, ich nenne es immer in der Podcast-Beschreibung, aber okay. Shownotes klingt besser.
Sehr gut, genau, da den gerne verlinken. Weil letztendlich würde ich vorschlagen, generell diese Nährstoffstatusbestimmungen wirklich so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu machen, weil sie sind von so vielen Störfaktoren beeinflusst, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt ein paar Ausnahmen, der Omega-3, der HS-Omega-3-Index ist ein relativ verlässlicher Parameter für die EPA-DHA-Versorgung. Holotranscobalamin ist ein relativ verlässlicher Marker für die B12-Versorgung und da gibt es auch noch ein paar weitere. Aber grundsätzlich halte ich es für sinnvoller zu gucken, dass ich meine Zufuhr an den Nährstoffen sicherstelle, weil sehr oft, wenn ich Werte messe, kann es mich entweder in falscher Sicherheit wiegen, weil viele Werte nicht repräsentativ für den Versorgungsstatus sind, oder auf der anderen Seite mir zum Teil auch eine falsche Sorge vermitteln, weil Werte vielleicht am unteren Normalbereich sind, obwohl es auch hier der Status im Gewebe oder in den Zellen durchaus adäquat wäre, man es aber im Bluttest erneut nicht so richtig widerspiegeln kann. Und ich würde das beim Q10 auch so sehen. Also nach meinem Verständnis gibt es hier keine klinisch validierten Referenzwerte und die, und das zumindest das weiß man auch aus den Studien, dass eben die Plasmawerte nicht immer mit dem Gewebestatus in Verbindung stehen müssen. Wenn man jetzt, und daher finde ich das durchaus nicht uninteressant, dass man bei den Vegetariern, Veganern verminderte Werte gesehen hat, denn wenn man über eine Gruppe hinweg bei verschiedenen, zum Beispiel die Ernährungsweisen oder gewissen Krankheitsbildern, verminderte oder erhöhte Werte sieht, dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft, aber auf das Individuum runtergebrochen ist das Risiko für Störfaktoren, für Einflussfaktoren zu groß, als dass ich jetzt raten würde, dass man seine Q10-Werte testen lassen muss. Genau. Was mich total überrascht hat, was ich gar nicht am Schirm hatte, ist, dass Q10, zumindest in den USA, eins der am häufigsten eingenommenen Nahrungsergänzungsmittel ist. Wusstest du das, dass das so ein beliebtes Nahrungsergänzungsmittel ist?
Also, dass es Top 4 belegt, hätte ich jetzt auch nicht geschätzt. Mir war schon bewusst, dass Q10, also dass da gutes Marketing, sage ich jetzt mal, drumherum herrscht. Aber dass es so krass ist. Hast du zufällig auch noch die ersten drei Plätze bei der Hand?
Ja,
das würde mich jetzt interessieren.
Habe ich auf jeden Fall, haben wir rausgeschrieben. Genau. Also es ist eine relativ aktuell.
Lass mich raten. Bitte. Ich würde sagen, also sind das jetzt nur Monopräparate oder ist da auch sowas wie ein Multinährstoff dabei?
Also Multinährstoff ist auch dabei und ist auch in den Top 5. Kann ich schon vorwegnehmen.
In den Top 5, aber ich würde es eher auf Platz 5 schätzen.
Mhm, richtig, da hast du richtig geraten.
Und Top 3 würde ich raten noch Omega-3.
Ja, wo würdest du das verorten? 1, 2, 3?
2 oder 3.
Ja, 3, korrekt.
3, okay. Und dann 1 und 2 sind, glaube ich, Magnesium.
Mhm.
Ich würde sagen, das ist... ich würde sagen 2.
Mhm.
Also ich kenne... Hat das gestimmt?
Ich muss dazu sagen, es klingt so, als hättest du das alles schon gelesen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich habe es ja nicht gesagt vorab.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne das nicht. Also ich rate gerade nur mit meiner Erfahrung auf Basis dessen, dass ich ein Supplementunternehmen führe und halt mit der Thematik generell ein bisschen was zu tun habe. Aber ich bin gerade sehr stolz auf mich. Und Platz 1 ist dann, da würde ich mich sogar ein bisschen was drauf wetten trauen, Vitamin C.
Ah, voll falsch.
Wirklich?
Ja.
Was? Oh shit. warte. Okay, voll falsch. Da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das auch zumindest Top 3 macht. Aber warte, lass
mich. Es ist Top 10, aber es ist nicht Platz 1. Was ist denn aber ist es, der häufigste ist es Mangelnährstoff in vielen westlichen Populationen? Ist auch in der Top 10?
Nein. Was habe ich jetzt noch nicht gesagt? Nee, okay, dann
hä? Vitamin D.
Ah, ja,
natürlich.
Oh shit. Ja, okay, ja, das macht auch Sinn. Genau. Hast du die Liste noch weiter runter?
Ja, Sekunde.
Ist unter den Top 10 Vitamin C aber auch dabei, oder?
Ja, ist auch dabei.
Okay, ja, Vitamin D, okay, das.
Okay, ich kann es dann noch sagen. Also, wir sind jetzt eben bei den Top 5 gewesen. Vitamin C ist dann direkt Platz 6.
Okay, ja, immerhin.
Probiotika, Platz 7, Zink, Platz 8, Kurkumin, 9 und Vitamin B12 in der 10. Man muss mal sagen, ist einer. Es gibt mehrere Service, die das untersucht haben. Von daher würde ich jetzt sagen, das sind jetzt die 10 wichtigsten, aber es zeigt sich schon ein bisschen ein Trend über mehrere Umfragen hinweg. Das ist jetzt eine Umfrage an 8000 Personen gewesen, die regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Und da waren knapp 3/4, 72% haben Vitamin D-Präparate genommen. Knapp mehr als die Hälfte, 51% Magnesium. Das hätte ich auch schon geraten, weil ihr erinnert noch, als wir damals die Magnesium-Podcast-Folge aufgenommen haben und ich dachte, das wird eine totale Nischenfolge werden und dann war es eine, vor allem auf YouTube, eine der meistgesehensten Folgen und da habe ich erst gecheckt, krass, Magnesium ist ein sehr weit verbreitetes Nahrungsergänzungsmittel. Etwa die Hälfte nehmen EPA, DHA, wobei hier eben auch Fischöl, Krillöl und Algenöl zusammengenommen wurden. Und mit 45% landet dann das Q10, Ubiquinol zusammengenommen auf Platz 4 und Multinährstoffe, including die Prenatal Vitamins, mit 43% auf Platz 5, genau.
Was ja insofern spannend ist, weil die Multinährstoffe tragen ja eigentlich auch meistens zum Vitamin D, was ja auf Platz 1 ist, bei, also das ist ja da meistens inkludiert und auch Magnesium ist da auch oft mit drinnen.
Wobei gerade bei Magnesium natürlich immer meistens sehr verschwindende Mengen, weil es zu voluminös ist, um es in einer relevanten Menge zu inkludieren. Aber Vitamin D gebe ich da auf jeden Fall recht.
Ja, spannend auf jeden Fall. Okay, ich bin, also der Platz 1 hat mich jetzt wieder ein bisschen, wie sagt man, gehumbelt. Aber
fand ich unfassbar lustig. Also da kenne ich mich aus, da würde ich jetzt darauf wetten getrauen und dann falsch.
Ja, aber ich war, also Vitamin C, ja, aber ja, Vitamin D, nee, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist, es macht, also ich hätte nicht ein Haus drauf verwettet. So sicher war ich mir nicht. Aber ich hätte so einen Fuffi oder so hätte ich drauf gesetzt. Okay, ja gut.
Dann der 50er würde dann an dich gehen. Ja.
Ja. Zurück und zum Q10. Ich habe nicht gewettet.
Du hast auch nicht gewettet, du sagst es. Ja, und ich fand das wahnsinnig interessant, weil das noch einmal mir gezeigt hat, wie blind ich teilweise auch für Konsumententrends bin. Ich meine, es ist USA, es ist nicht Europa, aber ich hätte gedacht, dass ich sowas auch mitbekommen hätte, aber habe ich nicht. Und daher finde ich super, dass ich zumindest jetzt mehr über, oder jetzt im Rahmen der damaligen Konzeption von Colossium Plus schon viel über Q10 gelesen und recherchiert habe, aber jetzt noch einmal auch eingestiegen bin und mir auch einige der Ausarbeitungen aus dem Team angeguckt habe. Ich habe nämlich damals auch einigen von ihnen die Aufgabe gegeben, Q10 zu recherchieren und die haben auch nochmal einiges Interessante rausgefunden. Von daher ist vieles, was wir jetzt besprechen, auch auf deren Recherche, auf Basis deren Recherche zustande gekommen. Von daher liebe Grüße an alle Leute aus dem Team, die Q10 recherchiert haben. Yes, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe es, glaube ich, schon kurz gesagt, auch nicht schlecht, wenn man es nochmal hört. Die Supplementierung von Ubiquinol in Form der reduzierten Version von Q10 ist ein relativ neues Phänomen, dass es das überhaupt gibt. Also 2006 hat Kaneka als Rohstoffproduzent zum ersten Mal Q10 als Ubiquinol auch als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Und dieser Fakt ist aus meiner Sicht einer von mehreren Gründen, warum die Q10-Forschung so ein bisschen kontrovers wirkt. Man findet in manchen Studien positive Effekte, man findet in manchen Studien keine positiven Effekte. Man findet teilweise auch in einigen Studien nicht einmal eine Erhöhung der Blutwerte, weil das müsste ja der erste Schritt sein. Bevor man überhaupt über irgendwelche klinischen Effekte spricht, müsste man zuerst einmal eine Erhöhung der Blutwerte sehen. Und mit gewissen Ubiquinon-Präparaten, vor allem bei Personen, die schon in der zweiten Lebenshälfte sich befinden, sieht man das eben nicht und wenig überraschend dann auch klinische Effekte.
Das heißt, also Ubiquinon, das oxidierte Q10.
Das oxidierte, genau.
Weil ich finde, das klingt so gleich, so das Ubiquinon, Ubiquinol. Deswegen wollte ich das nochmal klarstellen.
gerne zukünftig noch dazu. Genau, und gerade in der zweiten Lebenshälfte wird daher und auch aus anderen Gründen, aber vor allem daher dazu geraten, dass man die reduzierte Ubiquinol-Variante supplementiert, weil da sieht man auch bei Menschen in den 40ern, 50ern, 60ern, dass die Blutwerte ansteigen und bei einigen Studien sieht man signifikant positive Ergebnisse, bei einigen aber auch nicht. Und gerade wenn es um die sportliche Leistungsfähigkeit geht, ich würde denken, anhand der Daten, die mir bis jetzt vorliegen, dass es da die größten Fragezeichen gibt, weil hier zeigen einige Studien positive Effekte, einige andere nicht. Hier muss man aus meiner Sicht aber auch verstehen, wo das Q10 wirkt, nämlich in den Mitochondrien bei der ATP-Produktion. Und das ist so ein bisschen quasi das Ende einer Kaskade, weil wir haben so viele Einflussfaktoren auf die Mitochondrienfunktion, wenn wir jetzt überlegen, alleine die Atmung, also wie viel Sauerstoff wir über die Lungen aufnehmen, unsere Lungenfunktion hat hier einen Einfluss, dann das angereicherte Blut, das Herz-Kreislauf-System, wie weit es dann überhaupt zum Muskel kommt. Also wir haben hier mehrere Zwischenstellen, die einen Einfluss darauf haben, was letztendlich dann in der Zelle überhaupt ankommen kann. Und daher wundert es mir auch nicht, dass bei Stoffen, die hier im Mitochondrium wirken, teilweise unterschiedliche Effekte gezeigt werden, weil hier einfach andere Störfaktoren auch mitspielen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die interessantesten Ergebnisse zu Q10 auf Basis der Einflüsse auf die sportliche Leistungsfähigkeit erbracht wurden, sondern wo ich Q10 sehr interessant finde, ist in Bezug auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ungefähr 50% der Todesfälle in westlichen Ländern auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen sind. Das heißt, wir hier einen potenten Hebel haben, wenn sich bestätigen sollte, was wir bis jetzt glauben in weiteren Studien, dass es hier einen positiven Effekt gibt und weil wir das angefangen von den ersten Tiermodellen schon vor einigen Jahren auch in den Humanstudien mittlerweile sehen, dass Ubiquinol hier einen positiven Effekt hat. Und vielleicht wollen wir darüber kurz sprechen, beziehungsweise lasst uns vielleicht eine Sache noch vorbesprechen, damit die in der Reihenfolge meiner Aufzeichnung bleibt. Wann wirkt vermutlich Ubiquinol stärker und wann schwächer, abseits jetzt von der Bioverfügbarkeit? Es geht hier beim Thema Ubiquinol, dadurch, dass es eben ein endogen produzierter Stoff ist, stellt sich hier mal die Frage, welche Faktoren haben hier einen Einfluss? Und man unterscheidet so ein Stück weit auch zwischen den sogenannten primären und den sekundären Ursachen für Ubiquinon-Mängel oder zumindest subklinischen Mängeln. Und die primären sind relativ selten. Das sind wirklich strikt genetische Faktoren. Eine ganze Reihe an Genen haben einen Einfluss auf die Q10-Synthese. Aber wenn man hier ein Thema hat, das merkt man meistens schon, weil es im Jugendalter schon mit anderen Problemen einhergeht. Was sich oft erst im Laufe des Lebens entwickelt und was ein deutlich häufigerer Grund ist, sind die sekundären Q10-Mängel, die sich entweder durch gewisse Primärkrankungen bilden können, weil gewisse Stoffwechselerkrankungen die Q10-Eigensynthese reduzieren können und auf der anderen Seite gewisse Medikamente, die für gewisse Primärkrankungen genommen werden, auch einen negativen Effekt auf die Q10-Eigensynthese haben können. Statine hatten wir schon als Beispiel genommen. Und vor allem bei diesen Probandengruppen sehen wir besonders ausgeprägte Effekte von Q10. Man sieht es zum Teil aber auch in der gesünderen allgemeinen Bevölkerung. Und was wir gesehen haben, ist zum einen mal in Tierstudien. Wenn Nagetiere Schlaganfälle hatten und dann ein Teil der Nagetiere Q10 bekommen hat, ein Teil der Nagetiere nicht, hat man eine geringere Sterblichkeitsrate in der Q10-supplementierten Nagetiergruppe gesehen.
Nach dem Schlaganfall?
Genau, weil also wenn bereits bestehende kardiovaskuläre Erkrankungen vorliegen, ist das einer der Risikofaktoren für zukünftige kardiovaskuläre Erkrankungen beziehungsweise Tod durch jene kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber natürlich, das sind Tiermodelle. Die Frage ist, sehen wir irgendwas bei Menschen? Und auch da haben wir schon erste interessante Studienergebnisse. Zum einen einmal zu Querschnittstudien, dass wir sehen, dass niedrige Q10-Level assoziiert sind mit einem höheren Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen. Sprich, wenn man sich, und da ist natürlich dann auch die Frage, deswegen haben wir noch zum Glück auch andere Daten, ist hier eine Reverse Causality, also sprich, was ist die Ursache? Ist es der niedrigere Q10-Wert, der dazu führt, dass kardiovaskuläre Erkrankungen häufiger auftreten, oder sind es kardiovaskuläre Erkrankungen, die dazu führen, dass die Q10-Spiegel reduziert sind? Und ich würde sagen, es geht in beide Richtungen, denn man sieht teilweise schon, wenn nur gewisse Risikofaktoren, Risikomarker für kardiovaskuläre Erkrankungen vorliegen, dass hier auch schon in diesem Stadion die Q10-Werte gesenkt sind. Man sieht es aber auch schon, wenn man zum Beispiel sich eben anguckt, Patienten, die schon bestehende manifeste kardiovaskuläre Erkrankungen haben, dass deren Q10-Werte verringert sind. Was mich auch interessiert, ist bei den Studien mit Todesfällen. Also wenn wir uns angucken, Personen, die an kardiovaskulären Erkrankungen gestorben sind, die dann bei deren Autopsieergebnissen zeigten, dass sie zum Beispiel bei den Herzbiopsien verringerte Raten an Q10 hatten. Und wenn man sich eben die Funktion von Q10 in den Mitochondrien anguckt und eben sieht, wo die Mitochondrien besonders dicht konzentriert sind, unter anderem auch im Herzen, dann ist das auch biochemisch plausibel und man sieht auch in ersten Supplementierungsstudien, wo es eben quasi, natürlich sind das Studien, wo auch viele andere Störfaktoren zum Tragen kommen können, aber wo wir auch sehen, dass ein geringeres Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen in Probandengruppen auftritt, die Q10 einnehmen versus jene, die das Placebo einnehmen. Hier braucht es noch viel mehr Studien, selbstverständlich, um wirklich valide Aussagen treffen zu können. Aber aus meiner Sicht allein die Tatsache, dass schon in den 1970er Jahren in Japan bei Herzinsuffizienz als begleitende Therapie die Q10-Gabe ein Bestandteil der medizinischen Interventionen ist, oder wir beispielsweise auch schon 2015 von der Pharmazeutischen Zeitung den Titel Herzinsuffizienz, Coenzym Q10 senkt die Sterblichkeit gelesen haben, also nicht nur Primärdaten, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt meine Interpretation, sondern wirklich auch andere, teilweise Institutionen, teilweise auch Journals, die aus meiner Sicht durchaus relevant sind im Kontext, das ebenfalls so sehen, bestärkt mir ein bisschen darin, dass es da auch einen kausalen Zusammenhang geben kann. Und natürlich auch die Tatsache, dass der Q10-Gehalt, die Konzentration beispielsweise im Herzen im Laufe des Alters auch abnimmt. Und das muss jetzt überhaupt ein Teil sein, dass das der einzige Grund ist, warum Personen im Laufe des Lebens eher in der zweiten Lebenshälfte mehr Herzinfarkte erleiden als in der ersten. Das sind natürlich viele Faktoren. Aber wir sehen, dass so ab dem 20., 25. Lebensjahr langsam sowohl im Herz als auch in der Leber als auch in der Niere die Q10-Werte absinken. Allerdings wirklich steil dann erst so ab den 30er Lebensjahren. Dann kommt es zu so einer bisschen einer leichten Abflachung, so ab den 40ern, wobei es interessanterweise bei den Nieren und bei der Leber deutlich flacher dann absinkt, ab dem 40. Lebensjahr, sich dann also zwischen 40 und 80 nicht mehr so stark verändert, im Herzen interessanterweise schon. Im Herzen flacht es zwischen dem 40. und dem 80. Lebensjahr deutlich mehr ab, als es in der Leber oder in der Niere der Fall ist. Mhm. Was auch vielleicht damit zusammenhängt, dass die Q10-Konzentration im Herzen die höchste ist. Entsprechend kann hier natürlich auch dann sowohl relativ als auch absolut der höchste Verlust stattfinden. Aber es zeigt mir eben aus mehreren Aspekten, da ist vielleicht was dran, sagen wir mal so. Und Personen, die gewisse Medikamente nehmen, finde ich, sollten hier hellhörig werden. Gewisse Personen, die eine Q10-ärmere Ernährung haben, wie eine pflanzenbetonte Ernährung, sollten hier vielleicht hellhörig werden. Und Personen mit Diabetes vielleicht mögen auch ein bisschen hellhörig werden, weil wir zum einen sehen, dass gewisse Diabetes-Medikamente die Q10-Level reduzieren. Wir aber auch im Umkehrschluss sehen, dass eine Q10-Supplementierung bei Diabetikern zum Beispiel den HbA1c, diesen Langzeitzuckerwert, positiv beeinflusst im Vergleich zum Placebo. Und daher ist es, würde ich sagen, auf gar keinen Fall eines der Supplemente in der Kategorie der Vitamine oder Mineralstoffe oder der essentiellen Fett- oder Aminosäuren, wo ich sagen würde, wenn du die jetzt nicht ausreichend über die Ernährung kriegst, dann besteht ein Supplementierungsbedarf. So weit würde ich hier absolut nicht gehen. Aber in der Kategorisierung als Vitaminoid zeigt sich, dass es positive Effekte auf unsere allgemeine Gesundheit und Leistungsfähigkeit haben kann. Und wenn das Budget da ist oder man vielleicht zu den Risikogruppen gehört, die Medikamente einnimmt, über die wir gesprochen haben, dann würde ich sagen, dass man auf Nummer sicher gehen sollte und im Bereich von 30 bis 100, ich denke 50 ist eine gute Dosierung, im Bereich von diesen 50 Milligramm pro Tag supplementiert. Alles darüber hinaus bitte nur in Rücksprache mit dem Arzt und generell auch, wenn man gewisse Medikamente, wie zum Beispiel Medikamente, die das Blutverdünnen einnimmt, dann möge man, und es gibt auch ein paar andere Wechselwirkungen zwischen Q10 und Medikamenten, die also einen Einfluss auf das Medikament haben, nicht nur umgekehrt das Medikament auf Q10, sondern auch umgekehrt, dann möge man natürlich hier mit dem Arzt vorsprechen.
Yes, bei Medikamenteneinnahme sowieso immer sinnvoll.
Yes, sir.
Hast du noch was zu Q10?
Das waren, denke ich, die wichtigsten Aspekte. Mhm. Wir wollen jetzt ja auch nicht unnötig den Podcast die Länge ziehen. Lass uns gerne noch zum Astaxanthin gehen. Das ist auch ein bisschen kürzer. Es gibt zu Q10 auch insgesamt mehr Daten als zu Astaxanthin.
Mhm. Dann würde ich Q10 nochmal kurz zusammenfassen, zumindest bitte, ein paar Punkte davon. Also was jetzt so die Supplementierung betrifft, wenn man es supplementieren möchte, sollte man darauf achten, dass man das reduzierte Q10, also das Ubiquinol, wählt. Man sollte täglich eine Dosierung von ungefähr 30 bis 100 Milligramm haben, also maximal 100, minimal 30. Und Es ist auf jeden Fall nichts, was jetzt jede Person zwingend einnehmen muss. Also es ist kein klassischer essentieller Nährstoff, aber gewisse Personen können in zumindest gewissen Lebensphasen durchaus davon profitieren.
Das würde ich so unterstreichen.
Wunderbar. Dann auf zum Astaxanthin. Wann wurde das entdeckt und von wem?
Selbstverständlich war das das allererste, was ich rausgesucht habe. 1938 und diesmal war es ein Österreicher, zumindest ein in Österreich geborener, dann in der Schweiz lebend und später auch in Deutschland lebend und auch dort gestorben. Der Österreicher namens Richard Kuhn, übrigens auch ein Nobelpreisträger, der 1938 den Nobelpreis für seine Arbeiten zu Vitaminen und gewissen anderen Pigmenten in Pflanzen bekommen hat und der unter anderem auch mit seinem Team einer der ersten war, die Vitamin B2-Forschung sehr extensiv betrieben haben und unter anderem auch das Vitamin B2, also Riboflavin, als erstes isoliert haben, zum Teil auch wichtige Vitamin B6-Forschung gemacht haben und auch viel dazu beigetragen haben, dass unser Verständnis für einige der B-Vitamine heute auf dem Kenntnisstand ist, auf dem es ist. Also wirklich ein wahnsinnig wichtiger Wissenschaftler, der sich während der dunklen Periode des Zweiten Weltkriegs auch durch einige sehr zweifelhafte Aussagen leider auch bekannt gemacht hat. Aber jetzt seine Forschung hat uns definitiv sehr viel Verständnis über den Nährstoffbedarf und die Wirkungsweisen des Körpers gegeben. Und 1938 hat er das Astaxanthin aus einem Lobster, das ist im Deutschen
Hummer, hilf auf die
Sprünge, Hummer, genau. Genau, wie bei Petersen mit den Lobster-Krawatten, oder? Genau. Das ist genau. Genau, Lobster, der
Hummer.
Der Hummer, danke. Genau, und man sieht das schon bei Tieren wie dem Hummer, aber auch bei den Shrimps und auch bei den Flamingos und auch beim Lachs und bei vielen Tieren, die Färbung, sowohl eben der Schale jetzt beim Hummer, als auch das Gefieder beim Flamingo, als auch das Fleisch, das Muskelfleisch des Lachses, dass diese charakteristische Astaxanthin-Färbung hat. Also dieses leicht orange, rötlich, rosa, rote, je nach Konzentration, je nach Spezies, das geht zurück auf das Astaxanthin. Das heißt, man sieht, beim Astaxanthin, da findet eine Bioaccumulation statt, also eine Bioakkumulation, wie man so nennen möchte. Das heißt, der menschliche Körper oder auch jeder andere Organismus speichert das auch. Deswegen man ein bisschen auch vorsichtig sein muss hier mit unnötig hohen Dosen. Man möchte hier lieber moderat, wenn man dauerhaft oder über längere Zeiträume hinweg Astaxanthin einnehmen möchte, das lieber moderat machen. Und man sieht auch hier erneut an den Beispielen, die ich genannt habe, dass Astaxanthin in seiner sehr dichten Konzentration erneut leider in den tierischen Produkten ziemlich exklusiv vorkommt. Auf prinzipieller Ebene ist es zwar ein Nährstoff, der nicht tierischen Ursprungs ist, sondern von gewissen Mikroalgen synthetisiert wird, die sich dann im Laufe der Nahrungskette akkumulieren, aber dann sozusagen unter den Lebensmitteln, die dem Menschen zur Verfügung stehen, ist es dann doch primär das tierische Produkt, wie genannt Shrimps, aber auch zumindest gewisse Lachs. Produkte, weil man muss ja auch hier sagen, dass ja der Lachs nur dann viel Astaxanthin hat, wenn er entweder in der Fischzucht mit astaxanthinhaltigen Anreicherungen gefüttert wurde oder er halt ein Lachs aus Wildfang ist. Und die Konzentrationen an Astaxanthin im Lachs können auch je nach Fanggebiet, je nach Jahreszeit etc. sehr stark schwanken. Daher sind hier große Schwankungen, aber grundsätzlich eben sind es die tierischen Produkte, die wir als Haupt-Astaxanthin-Quellen kennen. Und wenn man keine tierischen Produkte oder sehr wenig dieser tierischen Produkte isst, dann wäre es vielleicht eine Überlegung, ob man Astaxanthin in einer Konzentration vergleichbar mit den tierischen Produkten zuführen möchte. Darüber gerne noch mehr.
An der Stelle sei angemerkt, dass bei uns im Colasyn Plus das natürlich ein Algenextrakt ist und es keine Ahnung, Lachsextrakt oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt.
Wäre mir auch nicht bekannt,
aber gut, dass du es dazu sagst. Ich könnte mir eher vorstellen, dass dem Lachs heutzutage in der Zucht tendenziell eher die Alge gefüttert wird. Und
ich weiß nicht, ob es die Alge ist oder vielleicht der Algenextrakt, da bin ich zu
wenig im Thema drin. Genau. Aber halt, also wenn überhaupt, ich habe auch schon öfters gehört, dass der Lachs im Nachgang mit irgendwas anderem eingefärbt wird, damit er
billiger Lachs aussieht. Das habe ich auch schon gehört. Ich weiß allerdings nicht, ich habe das sehr oft gehört, aber noch nie überprüft, ob das wirklich so ist.
Nee, ich auch nicht. Deswegen meinte ich auch gerade nur, ich habe es schon mal gehört. Ich könnte es mir gut vorstellen, so, weil es wird ja alles Mögliche gemacht, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es, weil ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt wirklich künstliche Farbstoffe einfach beigegeben werden, weil es würde ja schon reichen, Carotinoide oder andere färbende natürliche Substanzen zu geben. Was aber schon natürlich einen Unterschied hätte, ob jetzt der Lachs Carotinoide anreichert, Also beziehungsweise Carotinoide, auch Astaxanthin ist ein Carotinoid. Ob es jetzt das Beta-Carotin zum Beispiel anreichert oder eben Astaxanthin anreichert, von der Wirkung des Fisches dann, wenn man ihn verzehrt. Denn, und so schließt sich der Kreis, Astaxanthin ist im Gegensatz zu Beta-Carotin und anderen Carotinoiden eine deutlich potentere Substanz. In Studien wird, und da muss man sagen, da fehlt mir ein bisschen der Bezugspunkt dazu, um jetzt zu sagen, wie relevant das ist, aber in Studien taucht auf beispielsweise, dass Astaxanthin 6000-fach mehr Potenz aufweist als Antioxidantien wie zum Beispiel Ascorbinsäure, das Vitamin C oder über 700-mal mehr als das Q10, über das wir gesprochen haben, 100-mal mehr als Vitamin E und auch deutlich effektiver als das Beta-Carotin als Antioxidant wirkt. Was das jetzt genau in absoluten Zahlen heißt, da fehlt mir einfach das Verständnis. Es ist, glaube ich, auch insgesamt schwierig zu bewerten, was das jetzt in vivo im Menschen bedeutet. Aber was es für mich nochmal bedeutet, auf jeden Fall ist, da möge man ein bisschen vorsichtiger mit der Dosierung sein. Denn was auch immer das bedeutet, wenn es 6000-fach stärker antioxidativ wirkt als das Vitamin C ist, ist es jetzt einmal keine Substanz, die direkt nach einem sehr starken Training nehmen möchte. Weil man weiß, dass wenn man stark antioxidativ wirkende Substanzen nimmt, dass die teilweise auch den Fortschritt im Training, weil da ist ja auch letztendlich oxidativer Stress, der entsteht durch den Trainingsreiz. Und dieser oxidative Stress aber wichtig ist für die Adaption an diesen Trainingsreiz. Und die Supplementierung von Antioxidantien hier tatsächlich den Trainingsfortschritt auch reduzieren kann und die Anpassung daran reduzieren kann. Aber insgesamt zum Essen, unabhängig jetzt von den harten Trainingseinheiten, interessanter Stoff, aber eben ich würde aufpassen mit der Dosierung. Und das können wir gleich besprechen. Ich halte Astaxanthin-Dosierungen im Bereich von 2 bis 6 Milligramm für eine sinnvolle Dosierung. Bis 12 ist es aber völlig in Ordnung auch. Also ich habe beim Colossal Plus mich damals für 6 Milligramm entschieden. Das ist die Hälfte von dem, was ich auf Dauer als total sichere Maximaldosis ansehen würde. Genauso wie beim Q10 die Hälfte der 100 genommen habe, die ich als obere Grenze sehe, habe ich hier beim Colossal Plus die 6 Milligramm Astaxanthin als die Hälfte der 12 genommen. Studien zeigen zum Teil aber auch mit 2 bis 4 Milligramm schon interessante Effekte. Und gerade aufgrund des Preises ist das auch durchaus eine wichtige Info. Vor allem auch, weil zum Beispiel im Krillöl ja auch Astaxanthin drin ist, aber gar nicht so hoch konzentriert, wie man es jetzt in einigen Astaxanthin-Monopräparaten hat. Aber so auf 2 Milligramm ist das, glaube ich, interessant.
Wobei ja auch Astaril, also der Markenrohstoff, den wir da verwenden, also die Unternehmung dahinter empfiehlt ja für die Hautgesundheit 4 bis 8 Milligramm. Und das war ja auch ein Mitgrund, warum wir uns dann für den Durchschnitt dafür, also für die 6 Milligramm, entschieden
auch
haben,
das so, stimmt,
weil
stimmt.
Ich das noch im Kopf habe.
Ich erinnere mich wieder, ja, total, total. Man muss dazu sagen, natürlich, diese Empfehlungen stammen natürlich aus Studien und diese Studien sind über einen gewissen Zeitraum angelegt, über manche Wochen, manche Monate. Aber gerade wenn es dann darum geht, eben zu sagen, man nimmt das längerfristig und das beim Colossal Plus heißt das gar nicht. Colossal Plus, weil es ja keine essentiellen Nährstoffe enthält, kann man es auch durchaus im Intervall nehmen, mal für eine gewisse Zeit nehmen, gucken, ob es wirklich einen signifikanten Unterschied bereitet, dann auch wieder absetzen. Man kann es aber natürlich auch in einer moderaten Dosierung, wie es hier ist, auch dauerhaft einnehmen. Aber man sollte, finde ich, vorsichtig sein, quasi die Studiendosen, die für wenige Wochen oder wenige Monate verwendet wurden, als Dauersupplementierung einzunehmen. Aber eben bis zum Bereich von 6 Milligramm sehe ich da absolut keine Sorge. Deswegen habe ich mich dann unter anderem auch für die 6 entschieden. Aber du hast vollkommen recht, ich erinnere mich wieder, 6 ist auch der Mittel, also der Mittelwert zwischen 4 und 8, wie es Astaril in den Publikationen zum Nährstoff hat. Genau. Was ich auch bei Astaxanthin spannend fand, dass es, und das hatte ich auch nicht am Schirm, dass die Longevity-Community, also diese Langlebigkeits-Community, seit einiger Zeit Astaxanthin auch auf dem Schirm hat, weil es, und da gibt es keine Humandaten dazu, wie bei vielen der Stoffe aus der Longevity-Forschung, aber es über mehrere Organismen hinweg lebensverlängernde Effekte gibt. Wir haben das beim Taurin-Podcast auch besprochen. Da ist es sowohl das Nagetier, als auch der Wurm, als auch gewisse Bakterien, die durch die Zugabe von Taurin, jetzt im Fall der Futtermittel bei den Nagetieren, eine höhere Lebenserwartung hatten. Und das sehen wir auch beim Astaxanthin, dass sowohl Würmer als auch Nagetiere durch Astaxanthin eine längere Lebenserwartung haben. Und das heißt es nicht, dass es beim Menschen auch der Fall ist, aber allein schon die Tatsache, dass es zum Beispiel bei den Nagetieren Versuch über mehrere Studienzentren hinweg parallel ähnliche, vergleichbare positive Effekte zeigte, das heißt ein reproduzierbares Ergebnis ist, stimmt mich schon positiv, dass es jetzt nichts ist, was eine Forschergruppe einmal in einem Labor gezeigt hat. Ob das dann irgendeine Relevanz für den Menschen hat, ist absolut nicht mit Sicherheit daraus zu sagen. Aber am Ende des Tages, also da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in mir. Auf der einen Seite weiß man natürlich aus der Medikamentenforschung, dass einige, viele Medikamente im Tierversuch sehr vielversprechende Ergebnisse zeigten, in den humanen Versuchen dann nicht, zum Teil auch umgekehrt, keine Wirkung im Tier hatten, trotzdem eine Wirkung im Menschen hatten. Aber das sind eben pharmazeutische Komponenten und ich neige dazu zu denken, dass wir bei den Stoffen, die wir als Nährstoffe in physiologischen Konzentrationen in der Nahrungskette des Menschen und auch anderer Individuen sehen, wir hier ein bisschen eine bessere Übertragbarkeit in vielen Fällen haben. Es mag sein, dass ich meine Meinung dazu noch ändere, aber ich bin deutlich hellhöriger, wenn ein Nährstoff, den wir in der klassischen Nahrung finden, solche Ergebnisse im Nagetier hat, bei Taurin oder bei Astaxanthin, als wenn das jetzt irgendein neues Medikament wäre. Aber am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem keine Humanstudie. Wichtig, ich habe schon einmal gesagt, aber es ist so wichtig, dass ich es hier nochmal erwähnen möchte, dadurch, dass sich das Astaxanthin im Körper akkumulieren kann, was durchaus gewollt ist, müssen wir ein bisschen mit den Dosierungen aufpassen und wir dürfen nicht vergessen, dass oxidativer Stress nicht nur schlecht ist, sondern dass es hier einen Sweet Spot gibt zwischen zu viel schadet und zu wenig lässt uns vielleicht das Potenzial vermissen, durch die moderate Menge des oxidativen Stress gewisse Anpassungsmechanismen mit positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Langlebigkeit zu untergraben. Das heißt, das ist hier eben wie auch bei vielen anderen die U-förmige Risikokurve. Wir kennen die schon. Auch hier sehen wir das beim oxidativen Stress.
Stress ist meistens nur dann ein Problem, wenn er chronisch besteht, oder? Soweit ich
chronisch
das
im Kopf habe. Ja, und wenn es die Puffermechanismen des Körpers überschreitet, das ist ein wahnsinnig komplexes, großes Feld, aber ja, chronischer Stress in einem Maße, mit dem der Körper nicht mehr zurechtkommt, das wirkt aus meiner Sicht negativ. Und man sollte Astaxanthin mit einer Fettquelle kombinieren oder zumindest konsumieren, entweder ist es eh schon im Produkt in Fett gelöst oder wenn es das nicht ist, wie im Fall vom Collagen Plus, dann sollte man es einfach zu einer fetthaltigen Mahlzeit einnehmen. Das heißt, dass man unglaublich viel Fett braucht, aber ich würde es nicht abseits der Mahlzeiten einnehmen. Damit man ein bisschen eine Größenordnung kennt, weil wir haben gesagt, wir empfehlen so 2 bis 6 Milligramm Astaxanthin pro Tag, wenn man das auf ein bisschen längere Zeit einnehmen möchte. Und auch hier beim Lachs gibt es große Unterschiede in der Konzentration, aber wir sind hier im Bereich von 1 bis 4 Milligramm Astaxanthin pro 100 Gramm Fisch. Man sieht hier schon 400% Unterschied. Also manche Lachsproben haben 1 Milligramm pro 100 Gramm, manche haben 4, knapp unter 4. Aber wir sind also hier in physiologischen Dosen, darauf wollte ich hinaus. Und wenn man jetzt natürlich eine Mischkost hat, die jetzt nicht nur Lachs enthält, sondern auch gewisse andere Astaxanthin-Lieferanten, dann kann es auch mehr sein. Wenn man aber diese Handvoll Astaxanthin-reicher Lebensmittel nicht konsumiert, und das ist für den Durchschnitt der westlichen Welt der Fall, dann hat man ziemlich wenig Astaxanthin in der Nahrung. Und daher ist es eine interessante Substanz, weil es etwas ist, was ein großer Teil der Bevölkerung nicht in großer Menge isst, gewisse Populationen aber in sehr großer Menge und wir bei diesen Populationen gewisse positive Effekte sehen, die eventuell unter anderem damit zusammenhängen können.
Weil, wie du ja richtig gesagt hast, gerade die allerwenigsten Personen, also auch wenn sie sich mischköstlich ernähren, essen mehrmals die Woche Shrimps, Hummer oder Lachs.
Und wenn sie es essen, natürlich sehr oft in der westlichen Welt auch aus minderwertigen Quellen, wo dann der Astaxanthin-Gehalt auch geringer ist. Aber es gibt durchaus Populationen, die sehr Fisch, sehr meerestierbetont essen und entsprechend hohe Mengen an Astaxanthin über die Nahrung aufnehmen. Und im Tierreich ist es eben sehr weit verbreitet. Wir sehen also eine ganze Reihe. Wir sehen natürlich weniger kardiovaskuläre Erkrankungen, wobei man auch hier sagen kann, vielleicht hat es mit dem Omega-3 zu tun. Es ist ja hier so, und das ist das Schöne und auch Negative bei antioxidativ wirkenden Substanzen, eine der Hypothesen für quasi sämtliche Entstehungen von chronisch degenerativen Erkrankungen ist ja der zugrunde liegende Mechanismus des oxidativen Stresses. Das heißt, wenn wir von einer Substanz sprechen, die eine so starke antioxidative Wirkung hat, könnte man davon ausgehen, dass sie quasi überall und nirgends aufscheint mit einer positiven Wirkung. Weil man, je nachdem, wie stark hier der oxidative Stress wirklich im Schach gehalten werden kann und wie groß der oxidative Stress bei den einzelnen Krankheitsbildern dann wirklich eine der zugrunde liegenden Mechanismen ist, kann man es eben sehen und nicht sehen. Und eben, es quasi zeigt sich also so unspezifisch. Das wollte ich sagen mit alles und nichts. Ich würde sagen, es ist potenziell, es wirkt eher auf alle diese Krankheitsbilder als auf keines. Aber was ich sagen möchte, ist, dass sich halt deren Wirkungsweise dann oft verschleiern kann, wenn es so vielfältig wirkt und auch auf so viele unterschiedliche Erkrankungen, auf die auch viele andere Substanzen wirken. Weißt du, was ich meine?
Ja, wobei angenommen, ich mache alles wie davor, beginne mit einer Astaxanthin-Supplementierung Und wenn es dann auf alles zumindest ein bisschen wirkt, müsste ich ja trotzdem einen gewissen Unterschied merken, oder?
Das auf jeden Fall. Aber so ein Studiendesign ist halt leider auch nur in der Theorie möglich, weil wir haben natürlich mehrere placebo-kontrollierte, randomisierte Studien, zum Beispiel zum Thema Astaxanthin und Hautgesundheit. Da kann man das machen. Aber zum Thema Astaxanthin und Krebs oder Herz-Kreislauf-Inzidenz geht das in der Theorie, aber keine Studie hat bis jetzt randomisiert Leuten über 40 Jahre hinweg Astaxanthin gegeben und dann geguckt, wie die Outcomes sind. Und auch da, Menschen im Laufe der Zeit ändern ihre Lebensgewohnheiten, ändern ihre Supplementierungsgewohnheiten. Wenn die Stichprobe riesengroß ist, dann ist das egal. Dann kann das auch unter den Tisch fallen, dass manche Leute dann vielleicht nicht mehr so regelmäßig das Astaxanthin nehmen würden oder vielleicht dann noch mehr andere Dinge supplementieren oder gewisse Dinge weglassen. Aber da bräuchte man sehr große Stichproben und das sehe ich nicht passieren. Wo Astaxanthin aber unter anderem auch in randomisierten, placebo-kontrollierten Studien getestet wurde, und das war auch einer der Gründe, die mich davon überzeugt hat, Astaxanthin auch ins Colosyn Plus reinzugeben, war die Wirkungsweise auf die Hautgesundheit. Mir fällt eine einzige Sache ein, die ich beim Q10 noch vergessen habe zu erwähnen, weil wir haben ja gesagt, beide Stoffe wirken auf die Kollagensynthese. Und dann habe ich, glaube ich, in keinem Wort erwähnt, woher die Annahme von Q10 in Bezug auf Kollagen kommt, weil das auch wichtig ist, um es einzuordnen.
Du hast dich dann auf die anderen beiden Punkte eingeschossen.
Genau. Und das ist das, was ich meine. Das sind auch die wichtigeren Punkte, weswegen man, glaube ich, das ein bisschen unter den Scheffel stellt, wenn man Q10 im Rahmen der Kollagensynthese bespricht und ein Produkt namens Colosyn Plus hat. Aber wir sehen zum einen einmal in In-vitro-Studien an Fibroblasten, dass Q10 eine kollagenstimulierende Effekt auf die Kollagensynthese hat. Das kann man sagen, okay, das sind In-vitro-Studien. Ja, wir haben aber auch zum Beispiel eine randomisierte Placebo-kontrollierte Studie, die...
Sorry, kurz noch. Was sind Fibroblasten?
Fibroblasten sind spezifische Zellen des Bindegewebes. Also wir sprechen über das Bindegewebe, wo die Gabe von Q10 in vitro einen kollagenstimulierenden Effekt hatte. Und wir haben aber auch eine Humanstudie, doppelblinde, randomisierte, die einen positiven Effekt auf die Haut Komposition, also die Hautgeschmeidigkeit und zumindest die Faltenbildung in der Eigenanalyse zeigte. Fair enough, sind jetzt beides keine Daten, wo ich sagen würde, darauf baue ich jetzt auf und sage, das ist definitiv ein ganz wichtiger Stoff. Aber dadurch, dass es diese und artverwandte Studien gibt und Q10 auch auf so viele andere Parameter oder Bereiche des Körpers wirkt, war es mir damals eben ein Anliegen, Q10 reinzugeben. Aber nochmal eben die Betonung, eigentlich ist Q10 eine Substanz, die auf anderem Wege viel potenter wirkt.
Zurück zum Astaxanthin.
Genau. Und wie wirkt Astaxanthin auf die Kollagensynthese beziehungsweise auf den Kollagenstatus? Weil auf die Kollagensynthese wirkt Astaxanthin nicht, aber es wirkt indirekt auf den Kollagenstatus. Und das ist deswegen der Fall, weil es den Kollagenabbau in der Haut reduzieren kann. Darüber weiß man aus Studien der Akneforschung. Was man bei Aknehaut beobachtet hat, also Personen, die Akne haben, ist, dass deren Haut eine höhere Konzentration an MMPs, sogenannten Matrix-Metalloproteinasen, enthält. Diese MMPs sind Enzyme, und zwar Enzyme, die Komponenten der sogenannten extrazellulären Matrix, also vereinfacht gesagt der Strukturbestandteile eines Gewebes außerhalb einer Zelle abbauen. Und man hat gesehen, dass die Astaxanthingabe die MMP-Konzentration und auch andere Substanzen wie proinflammatorische Zytokine und weiteres senken kann und so auch bei Akne-Patienten die Akne verbessern kann. Und was mit diesem Aspekt aber einhergeht, zumindest ist das meine Schlussfolgerung, ich bin natürlich kein Dermatologe, aber soweit ich es verstehe, ist dieser reduzierende Effekt auf die MMPs auch jener Aspekt, der hier diesen indirekten Schutz vor dem Kollagenabbau bringt, weil die MMPs die Elastaseaktivität und die Elastase wiederum baut das Kollagen ab. Und wenn man eben einen Stoff wie Astaxanthin hat, das die MMPs reduziert und damit die Erhöhung auf die kollagenabbauenden Enzyme darauf wirkt, dann hat man hier einen indirekt kollagenschützenden Effekt. Das heißt, Astaxanthin hat keinen mir bekannten Effekt, der die Kollagensynthese steigert, aber es hat einen schützenden Effekt auf das Kollagen, weil es den Kollagenabbau reduziert.
Sorry, aber sagtest du gerade, dass Elastase dadurch erhöht wird und das Elastase Kollagen abbaut?
Genau, also MMP erhöht die Elastase-Aktivität und wenn Astaxanthin MMP reduziert, dann wird dadurch die Elastase-Aktivität reduziert.
Macht das Sinn? Und Elastase baut Kollagen ab und wenn durch Astaxanthin MMP Elastase reduziert, dann wird eben auch weniger Kollagen abgebaut, weil weniger Elastase da ist, das Kollagen abbaut.
Genau, und das wiederum ist nach meinem Verständnis einer der Aspekte, wie eben dann das Astaxanthin auf Dauer auch einen positiven Effekt auf die Hautalterung, auf den Kollagenstatus und weiteres haben kann.
Okay, verstehe.
Genau. Wenn wir gerade beim Thema Haut sind, ich habe, glaube ich, schon mal kurz an früherer Stelle gesagt, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe an Studien zum Thema Astaxanthin und Hautgesundheit. Es gibt mittlerweile auch mehrere Meta-Analysen, einer zum Beispiel von Zhu et al. Aus 2021. Und da muss man fairerweise dazu sagen, dass wenn man sich diese Meta-Analysen anguckt, bei Meta-Analysen findet man immer eine Zusammenfassung von mehreren Studien zu einem Thema, die dann von den Autoren vorselektiert werden. Also welche Studien erfüllen die Inklusionskriterien, welche tun das nicht, die werden dann aussortiert. Und innerhalb der inkludierten Studien wird natürlich trotzdem nochmal bewertet, wie hochwertig sind die inkludierten einzelnen Studien und wie hoch ist das sogenannte Risk of Bias, also wie hoch ist das Risiko, dass gewisse Studienergebnisse innerhalb dieser inkludierten Studien aufgrund von zum Beispiel einem Bias im Studiendesign oder von Unklarheiten im Studiendesign und weiteren beeinflusst werden können. Und das heißt überhaupt nicht, dass wenn dann eine Studie mit einem höheren Risk of Bias einen Effekt zeigt, dass dieser Effekt, vor allem wenn er statistisch signifikant ist, nicht auch tatsächlich einen Wert besitzt. Aber es heißt nur, wenn man vor allem in einer Meta-Analyse wie hier jetzt ein großer Teil der Studien ein recht hohes Risk of Bias hat, dass das sein kann und dass man eben gedanklich die Hintertür offen halten sollte, dass zukünftige Forschung vielleicht die Ergebnisse noch ein bisschen in die eine oder andere Richtung drehen kann. Wenn Meta-Analysen voller Studien mit einem sehr geringen Risk of Bias veröffentlicht werden, dann würde ich sagen, sind das Ergebnisse, die etwas fester und verankerter sind. Heißt aber eben auf prinzipieller Ebene nicht, dass diese Ergebnisse zum aktuellen Status quo nicht auch valide sind, sondern man sollte einfach im Hinterkopf behalten, da ist vielleicht nur eine gewisse Restunsicherheit. In beide Richtungen. Hätten jetzt die Studien gezeigt, hey, es gibt keinen Effekt, müsste man auch sagen, okay, für den Moment sehen wir keinen Effekt, aber es könnte vielleicht sein, dass es sich noch ein bisschen in die andere Richtung dreht. Anhand der Studien sehen wir aber einen positiven Effekt. Unter anderem statistisch signifikante Effekte auf Skin Moisture, also die Feuchtigkeit der Haut und auch die Elastizität, was man nicht gesehen hat. Und dann ist vieles, was da einen Grund dafür haben kann, dass die Falten nicht signifikant verändert wurden. Das ist etwas, was auch die Faltenbildung, die Frage ist, wann wurde es genommen, über welche Zeiträume, welche anderen Faktoren spielen damit. Also, dass sich die Faltenbildung wirklich objektiv gemessen unterscheidet, das ist auch ein Ding, was sehr schwierig ist, wundert mich auch nicht. Aber die Tatsache, dass eben allein schon die Hautfeuchtigkeit und die Elastizität ein Stück weit sich verbessert hat, finde ich, sind schöne Ergebnisse. Auch einer der Gründe, warum Astaxanthin dann im Colosim Plus gelandet ist. Und was für mich auch noch ein spannender Effekt von Astaxanthin ist, dass es einen, sagen wir mal, Sonnenschutz von innen, sehr salopp gesagt, bieten kann. Weil wir sehen in Untersuchungen, wo ein Placebo gegenüber Astaxanthin verglichen wird, dass die MID, die minimale Erythemdosis, durch die Gabe von Astaxanthin steigt. MID, die minimale Erythemdosis, bezeichnet oder ist ein Maß für die Toleranz der Haut gegenüber Sonneneinstrahlung. Sprich, wie viel Sonneneinstrahlung verträgt die Haut, bevor sie mit Rötung und dann später Sonnenbrand reagiert. Und man sieht, dass sowohl im Vergleich zur Placebo-Gruppe als auch im Vergleich innerhalb der Verum-Gruppe zum Anfang versus dann dem Endpunkt, wo eben über einige Zeit hinweg Astaxanthin genommen wurde, dass die MID steigt, also dass die Toleranz gegenüber Sonneneinstrahlung steigt. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil erneut hier die Toleranz hier ein Faktor ist natürlich, wie gut die Haut geschützt ist gegenüber Sonneneinstrahlung. Wir wissen, dass Sonneneinstrahlung hier ein Faktor für die Entstehung, vor allem übermäßige Sonneneinstrahlung, ein Faktor für gewisse Erkrankungen der Haut, zum Beispiel auch Hautkrebs sein kann. Und es ist aus meiner Sicht nicht so weit hergeholt zu sagen, wenn man hier durch zum Beispiel eine bessere Versorgung mit Astaxanthin, aber auch mit anderen Carotinoiden wie Beta-Carotin, die Haut hier besser versorgt ist, dass hier ein besserer Sonnenschutz besteht. Das heißt es nicht, dass ich sagen würde, hey, wenn du Astaxanthin supplementierst, kannst du den Sonnenschutz vergessen und kannst die ganze Zeit ungeschützt draußen sein, bitte nicht falsch verstehen, aber es zeigt zumindest aus meiner Sicht, vor allem für Leute, die sehr empfindlich gegenüber Sonnen sind, vielleicht auch Leute, die eine Sonnenallergie haben, auch hier gibt es zwar bisher mehr Anekdotisches, aber die häufen sich ziemlich stark, dass hier vielleicht die Astaxanthin-Supplementierung einen positiven Effekt haben kann. Und Daher ist es, finde ich, einfach ein interessantes Ergebnis und führte eben dazu, dass ich gesagt habe, hey, Astaxanthin in einer moderaten Dosierung hat, finde ich, im Colostrum Plus durchaus seine Berechtigung.
Ist das auch etwas, also ich kenne das ja vom Beta-Carotin, wobei tritt das nur auf, wenn man irgend so eine Störung hat, dass sich das dann in der Haut ansammeln kann und dass man so eine nicht rote, sondern orange Haut davon bekommt. Kann das beim Astaxanthin auch passieren, dass man dann vom Astaxanthin eine rote Haut bekommt?
Wenn man es übertreibt, definitiv. Ja, ja, also das weiß ich und ist auch naheliegend, weil das ist ja auch der Grund, warum der Flamingo irgendwann rosarot wird, weil er eben das Astaxanthin akkumuliert. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Flamingos im Zoo oft, wenn nicht extra Astaxanthin oder anderes beigefüttert wird, oft eher gräulich sind. Oder warum eben der Lachs auch teilweise mehr oder weniger die Färbung durch das Astaxanthin hat. Und genauso wie Menschen, also es gibt, wie du sagst, Gendefekte, die selbst bei überschaubaren Zufuhrmengen an Beta-Carotin schon dazu führen, dass die Personen eine sehr sichtbare Veränderung ihrer Hautfarbe haben. Aber ab einer gewissen Menge haben das die allermeisten. Und wenn das moderat ist, finde ich auch durchaus eine schöne Färbung der Haut, wenn die so ein bisschen diese bronzene, gold-orange Färbung, aber halt im dezenten Bereich bekommt. Jetzt nicht so Trump-mäßig orange, sondern einfach nur ein bisschen schön gefärbt. Und auch beim Astaxanthin ist es ein bisschen ein anderer Hautton, den man beim Astaxanthin kriegen würde, wenn man es übertreibt. Aber auch hier, wenn man es übertreibt, schaut es nicht gut aus. Wenn man es aber moderat dosiert hat und sich das dann in einer moderaten Dosis ansammelt, finde ich das eher einen schöneren Effekt. Aber es ist natürlich auch subjektiv, wie man das findet. Und letzter Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, den ich nicht vergessen wollte, weil er sich auch mit dem Q10 wieder deckt, nämlich auch Diabetiker. Astaxanthin bei Diabetes sehen wir positive Effekte und wir glauben, dass es daran liegt, dass natürlich oxidativer Stress unter anderem auch für das Auftreten von Diabetes mitverantwortlich sein kann. Unter anderem der oxidative Stress, der die Beta-Zellen, also jene Zellen im Pankreas, in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren, schwächen kann und man glaubt, dass das Astaxanthin hier eben diesen schützenden Effekt auf die Beta-Zellen hat und damit selbst bei Hyperinsulinämie, also wenn gewisse Stoffwechselstörungen schon vorliegen und die Beta-Zellen auf Hochdruck arbeiten müssen oder auf Hochtouren arbeiten und dann in der Situation, wenn jetzt keine so schützende Substanz wie Astaxanthin da ist, vielleicht schneller Schaden nehmen, man davon ausgeht, dass das Astaxanthin eben hier einen schützenden Effekt haben kann. Und man sieht eben hier, glaube ich, anhand von den Beispielen, sowohl Astaxanthin als auch dem Q10, bei all diesen antioxidativ wirkenden Substanzen, dass sie eben einfach auf so breiter Ebene wirken. Und das ist ja, finde ich, auch eher was Schönes, weil es eben zeigt, du musst jetzt nicht dich darauf konzentrieren, dass du hier deine Nährstoffe für die Haut hast, hier deine Nährstoffe für das Herz, hier deine Nährstoffe fürs Gehirn, sondern die Nährstoffe, die einen positiven Effekt auf den menschlichen Körper haben, die haben diesen Effekt auf sehr vielen Ebenen und daher ist ja auch eine gesunde Ernährung insgesamt nicht nur eine hautgesunde oder eine hirngesunde oder eine herzgesunde, sondern ein und dieselben Ernährungsmuster, die halt nährstoffdicht sind, haben auf viele Strukturen im Körper einen positiven Einfluss.
Ich würde sagen, das sind schöne Abschlussworte. Hast du sonst noch etwas oder können wir den Podcast damit schon beenden?
Also schon bitte, sehr gerne. Ich würde sagen, das sind gute Abschlussworte. Das Einzige natürlich, wie immer, wollen wir daran erinnern, wenn der Podcast gefallen hat, dann sehr gerne eine Bewertung auf den gängigen Plattformen hinterlassen.
Genau, das hätte ich sowieso noch gesagt. Generell, ich hoffe, es war viel Spannendes dabei. Ich fand die Folge ehrlicherweise überraschend spannend. Also eben so im Vorfeld ein Thema, ja, Q10 und Astaxanthin, habe ich mir so gedacht, okay, das sind halt zwei so Stoffe, die nicht essentiell sind und... Aber ich fand es dafür übertrieben spannend. Also
hast du sehr gut
aufbereitet. vielen Dank dafür. Genau. Wie immer, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin dabei wart. Wie von Nico eben erwähnt, würden wir uns sehr über jede positive Bewertung freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ansonsten hoffen wir eben, dass etwas Neues dabei war, etwas Spannendes dabei war. Und wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wir wünschen bis dahin, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.